Es ist Montag, der 9. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir wieder ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mir gegenüber sitzt die Frau, die noch vor wenigen Tagen sagte, ich schmier mich nicht ein, ich trotze der australischen Sonne. Und jetzt ist sie knallrot. Hier ist der weltgrößte News-Junkie, Nikki Hassania.
Guten Morgen, Micky. Ja, ich
Guten Morgen, Nikki. Also du wolltest jetzt hier schon diese liebgewonnenen Rituale aufbrechen, ja?
Ich wollte einfach nur sagen, Sonne 1023, Nikki 0. Ich kann es mit dir nicht aufnehmen, ich kann es einfach.
Ja, du kannst mit mir die Folge aufnehmen. Ich habe gerade gesagt, mir ist so ganz leicht schwindelig, ich habe so ein ganz kleines bisschen Kreislauf. Ich glaube jetzt nach irgendwie 4 Tagen oder 5 Tagen vor Ort kickt der Jetlag plötzlich so ein bisschen rein. Also wir nehmen ja jetzt hier, also die Zeit sagen wir nicht genau, aber wir sind ja 10 Stunden im Voraus und jetzt merke ich es, das hast du bei der Anreise auch gemerkt hier in Australien, ne?
Ja, ich stand am Gepäckband und plötzlich merkte ich, wie mir schwarz vor Augen wird. Und du kennst mich, ich bin ja eher wie so ein sterbendes Tier dann. Ja. Ich möchte alleine dann sein und humpelte dann weg von der Masse, aber stürzte dann so langsam zu Boden und 3 Australier fingen mich dann auf, gaben mir Schokolade und dann wurde ich mit einem Rollstuhl durch die Passkontrolle gerollt.
Ach, wirklich, ja?
Ja, es war mir sehr unangenehm.
Also du und David Hasselhoff, ihr werdet im Wägelchen.
Es war sehr peinlich, vor allem wie so Senioren Platz machten für meinen Rollstuhl, damit ich dann durchgerollt werde, ja.
Naja, übrigens habe ich eine Meldung gerade gelesen und die Frage, kommt die Musikkassette zurück, weil es wohl so ist, dass Künstler wie Taylor Swift, Kraftklub oder Blackpink jetzt frisch ihre Werke auch als MC, also als Musikkassette herausgebracht haben. Was kommt da auf uns zu?
Also bei Vinyl kann ich es ja irgendwie noch verstehen, dass Leute den Klang schätzen und solche Sachen, aber bei Kassetten erkenne ich wirklich gar keinen Vorteil, weder im Handling noch im Klang.
Ja.
Und ich verbinde eigentlich nur mit Kassetten nur noch iPhone-Hüllen.
Ja.
Wenn Leute das so als iPhone-Case haben. Ja.
Tatsache, ja, stimmt. Das ist natürlich Romantik, das ist Nostalgie, aber es hat wirklich keinen praktischen Nutzen. So ein bisschen wie bei Friedrich Merz, muss man sagen, der also auch wieder zurückgekommen. Also ich sehe da auch wenig Sinn.
Ist wieder giftig.
Stimmt, geht schon wieder los, ne? Ja, komm mal.
Die Schlagzeile des Tages.
Antiterror-Einsatz im Ruhrgebiet. Klingt so ein bisschen wie so eine RTL, gut. FBI soll schon an Weihnachten ersten Hinweis gegeben haben, das meldet der Spiegel. Ein Iraner wird verdächtigt, einen Giftanschlag geplant zu haben. Nach Spiegelinformation ist der 32-Jährige mutmaßlich IS-Sympathisant. Ein 32-jähriger Mann ist bei einem nächtlichen Antiterroreinsatz im Ruhrgebiet festgenommen worden, weil er sich die Giftstoffe Cyanid und Rizin für einen islamistisch motivierten Anschlag beschafft haben soll. Zumindest bei der Durchsuchung der Wohnung eines Iraners in Castrop-Rauxel. In der Nacht zum Sonntag wurden aber keine Giftstoffe gefunden, wie der zuständige Oberstaatsanwalt Holger Heming dem Spiegel sagte. Ja, das FBI soll einen ersten Tipp schon rund um Weihnachten gegeben haben. Ich meine, da muss ich ja ganz ehrlich, also bei mir, das sage ich jetzt mal vorweg, da schlagen ja zwei Seelen in der Brust. Einerseits natürlich das ganz klassische, oh Gott, ein islamistischer Anschlag, das ist ja schrecklich. Auf der anderen Seite, hey, Moment mal, Castrop-Rauxel, da komme ich auch her, vielleicht kenne ich den. Das ist so eine Art von seltsamem Lokalpatriotismus, den ich dann auch noch empfinde.
Bei mir als gebürtige Iranerin ist es tatsächlich eher so dieses...
Hey, cool, ein Iraner.
Nein, das Gegenteil, eher so dieses, doch nicht wir und dann auch noch IS, weil das ist ja eher so das komplette Gegenteil.
Ja.
Das ist ja immer meine Theorie, dass andere Regierungen den Iran nicht stürzen wollen, die Regierung, weil ja der Iran auch dafür mitverantwortlich ist, dass der Terror seitens des IS im Zaum gehalten wird. Und deshalb dachte ich, ich verbinde mit Iranern wirklich null islamistischen Terror.
Na, zumal ja, wenn ich kurz einhaken darf, ja gerade die Iranerinnen und die Iraner ja gegen den islamischen Staat auf eine gewisse Art und Weise ja kämpfen.
Aber dann denke ich mir wiederum, wie bin ich kulturell erzogen worden in Deutschland, dass überhaupt dieses Gefühl von schlechter Repräsentanz so das getriggert wird, dass ich mir denke, oh nein, wieder dieses Botschafterdenken, dieses, ich will nicht, dass meine Leute irgendwie so ein schlechtes Bild in die Welt setzen, was ja total absurd ist,
klar.
Weil Geisteskranke wirst du einfach überall haben.
Und Verwahrloste halt eben auch, ne? Also wir reden ja in diesem Zusammenhang, das waren ja wohl sogar zwei, ne? Und zwei Brüder, ja. Und der eine soll psychisch auffällig gewesen sein in psychiatrischer Behandlung und wir reden
und
hier
polizeilich schon bekannt.
Genau.
Wohl.
Also wir reden hier natürlich auch bis zu einem gewissen Grad über psychische Auffälligkeiten, aber natürlich auch über soziale Verwahrlosung. Also in gewisser Hinsicht auch ein bisschen über das, was ja in der Silvesternacht auch immer mitschwingt. Das Thema sozialer Status, Verwahrlosung, soziale Probleme, Abgehängtheit, das spielt da ja auch mit rein. Also nicht nur im Zusammenhang mit Corona und dem Radar, unter dem ganz viele Menschen hergeflogen sind. Also das sind ja alles Themen, die dazugehören. Das Ganze hat übrigens stattgefunden in der Lange Straße. Also Lange Straße, das kennen wir, weil Helga da wohnt. Und das war, das kann ich ja nur als jemand aus Kassel-Brauxel sehr deutlich sagen, das war bis in die 70er, 80er hinein eine florierende Einkaufsmeile und ist mittlerweile halt dann doch eher sozialer Brennpunkt.
Ich weiß auch nicht, wie es dir geht. In letzter Zeit, seien es die Reichsbürger oder jetzt diese Fälle, das Gefühl, dass die Polizei rechtzeitig eingreift und diese Taten verhindert, das fällt mir positiv auf, wenngleich in diesem Artikel auch betont wird, dass das mithilfe des FBI möglich war und dass unsere Geheimdienste wohl daneben so ein bisschen verblassen, dass wir ohne die USA so ein bisschen hilflos sind.
Ja, das kommt wohl immer wieder durch. Übrigens ist es so, dass die Brüder wohl an Silvester zuschlagen wollten. Da muss man sagen, da sind mir dann ein paar Böller in dem Zusammenhang doch noch lieber.
Ja, aber ihnen fehlte es an Zutaten.
Genau,
wie sie
es
bei
fehlte
Amazon.
An Zutaten zur Herstellung des Giftes, die erst nach dem Jahreswechsel hätten geliefert werden können, heißt es in Behördenkreisen. Da muss man also sagen, die Lieferkettenprobleme, die wir insgesamt haben, schlagen.
Aber auch absurd, wie man jetzt so wirklich alles bei Amazon bestellen kann. Was mir aber in diesem Artikel trotzdem vertraut und schön vorkam, war die Info, ein Nachbar beschrieb ihn als ruhigen, unauffälligen jungen Mann. Das so, Klassische, bitte. Er hat immer freundlich gegrüßt.
Ja, absolut.
Es darf nicht fehlen bei solchen Meldungen.
Nein, das darf wirklich nicht fehlen. Und der Bürgermeister von Kastrop-Rauxel, Reiko Krawania, liebe Grüße an dieser Stelle, der hat natürlich auch in einem Statement sich geäußert, hat den Behörden gedankt und hat gesagt, dass es natürlich jetzt bitte nicht zu ausländerfeindlichen Parolen kommen darf. Er schließt in dem Statement mit, Kastrop-Rauxel ist zu Recht bunt und wir halten zusammen. 76.000 Menschen, die zusammenstehen gegen Terror, gegen Rechtsextremismus und für eine Stadt, in der sich alle wohlfühlen. So.
Hört, hört.
Und Kastrop-Rauxel ist ja nun wirklich bekanntermaßen das Miami des Ruhrgebiets und wer sich da nicht wohlfühlt, der muss aber...
Das gibt's doch gar nicht.
Eine Woche nach Lulas Amtsantritt, Bolsonaro-Anhänger dringen in Brasiliens Kongress ein. Das berichtet die FAZ. Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben den Kongress in der Hauptstadt Brasilia gestürmt. Sie schlugen die Scheiben der Fassade ein und drangen in die Eingangshalle vor, wie am Sonntag im Fernsehsender Globo zu sehen war. Ja, also Tropical Trump wird auch hier seinem berühmten Vorbild gerecht. Also wir haben ja schon die Meldung gelesen, dass er den Amtssitz in desolatem Zustand übergeben hat. Also das kennt man eigentlich nur von Fußballprofis, die den Verein wechseln und dann die Bude so in so Messi-Zustand hinterlassen. Das gilt wohl auch für Bolsonaro. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ne? Zahnpasta unter die Türklinke geschmiert, in die Schubladen geschissen. Keine Ahnung, aber es muss also verheerend gewesen sein.
Hat man es nicht nach der Clinton-Regierung, als George W. eingezogen ist und die dann die W's vom Keyboard der Computer entfernt
Sachen? Genau. Und dann Trump wiederum jetzt dann für Biden hieß er, ne? Ja, richtig. da war es ja auch so. Und jetzt haben wir halt die Doublette des Kapitolsturms, wenn auch nicht mit diesen Verheerungen. Aber der Sicherheitschef von Brasilia ist bereits gefeuert worden, vermutlich auch völlig zu Recht. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Also worauf läuft das Ganze jetzt hin?
Ich finde es einfach so bezeichnend, wie nachahmungswürdig, die Aktion vom 6. Januar 2021.
Zwei Jahre ist jetzt her, der 6. Januar, ja.
Verrückt. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir, ja, ein paar Tage verpasst, Leute. Und wie gespalten einfach in letzter Zeit alle Bevölkerung zu sein scheinen. Ja. Also dieses Polarisieren, dieses 50-50 bei den Wahlergebnissen oft, das wird immer mehr zum Problem für die Demokratie. Und
die Demokratien, ne? Also das hast du ja überall. Also das hast du ja in Frankreich beispielsweise,
aber
USA,
aber welchen
klar.
Effekt hat es auf dich? Also ich schaue dahin und merke aber, dass ich mittlerweile echt so abgestumpft bin. Wieder so, ja, Trottel versuchen es halt. Mhm. Aber irgendwie nicht mit der Angst, sie könnten es schaffen, sondern eher so dieses, just look at those assholes.
Aber hat das jetzt damit zu tun, dass wir auf die Sicherheitsbehörden vertrauen oder dass wir dann doch so ein tiefes Vertrauen in die Demokratie haben, oder ist es einfach unsere persönliche Abstumpfung? Was ist es denn?
Eine Mischung aus beidem.
Na, interessant ist ja schon die Randbemerkung, dass Lula nicht alle Militärs hinter sich hat oder hatte. Das ist natürlich gerade in Staaten wie Brasilien, auch mit der Geschichte und so, sehr beunruhigend. Und da muss man schon ein Auge drauf halten, denn wenn du die Militärs nicht hinter dir hast, dann wird es natürlich schwierig. Und da muss man schon drauf gucken. Ansonsten kann man das, glaube ich, erstmal nur so festhalten. Jede Menge Arbeit für Lula in den nächsten Monaten.
Mhm. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
Korruption durch Kredit. Lindner droht Strafverfahren wegen Bankgrußwort. Das berichtet der Tagesspiegel exklusiv. Der Minister hielt eine Videorede für die Bank, die seinen Hauskauf finanziert. Nun prüft die Staatsanwaltschaft die Aufhebung von Lindners Abgeordnetenimmunität. Lindner hat bei der Erstellung eines Ministergrußworts für eine Karlsruher Privatkundenbank im Mai 2022 offenbar verschwiegen, dass er bei dem Institut einen Kredit für seinen privaten Hauskauf aufgenommen hat, weil er sich nach dem Grußwort bei derselben Bank einen weiteren Kredit geben ließ, droht ihm jetzt ein Strafverfahren wegen Vorteilsannahme. Ja, also die Korruptionsabteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft prüft derzeit die Aufhebung von Lindners Immunität als Abgeordneter, um förmlich ermitteln zu können. Das muss ich noch sagen, ein Sprecher betonte, dies sei in solchen Fällen üblich und ohne, dass damit schon eine Aussage über das Vorliegen eines Anfangsverdachts getroffen wird. Sieht natürlich trotzdem nicht richtig gut aus.
Ich wollte gerade sagen, so, es war nett formuliert, aber am Ende des Tages willst du als Politiker wirklich nicht irgendwas mit Korruption zu tun haben.
Nö.
Und jetzt ist die Frage aber, ist es ein Skandal oder doch eher Bobbycar für dich?
Ja, also man darf ja nicht vergessen, das Thema Wulff, das liegt ja so ein bisschen, schwebt dann ja in der Luft. Das ging ja auch damit los, dass ein Hauskredit und die Quellen dieses Kredits nach einer, glaube ich, Anfrage im Landtag damals verschwiegen wurden.
Was ist es nur mit den Häusern und diesen Leuten? Jens Spahn zuletzt auch?
Genau, absolut. Auch wieder Thema Tagesspiegel, ne? Jens Spahn, der ja versucht hatte, irgendwie die Ermittlungen zu verhindern, beziehungsweise zu verhindern, dass das öffentlich wird.
Ich denke einfach nur, Politiker scheinen die einzigen zu sein, die sich heute noch Immobilien leisten können.
Das ist tatsächlich, also der Tagesspiegel schreibt, 2,8 Millionen ist die Höhe der Grundschulden, die Lindners Kredite bei der BB Bank absichern sollen. Ich weiß nicht, ist ein bisschen komisch der Name der Bank, weil da steht BBB-Bank, also quasi das dritte B. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die BBB-Bank ist oder die BB-Bank. Das ist eigentlich das ist mein größtes
die
Problem.
Ank.
Die Ank, die BBB-Ank. Ja, also es ist schon interessant, inwieweit es da eine Verflechtung gibt. Das fühlt sich natürlich nicht gut an. Irgendwie ist es
auf
nicht
der anderen
so
Seite so ein Grußvideo, ganz ehrlich.
Also das hat er wohl schon mehrfach gemacht. Also er hat wohl relativ häufig da schon auch als Abgeordneter Werbebotschaften ausgesandt. Also ist da
ist
schon
das
häufiger
auch für deine
aufgetreten.
Hausbank in Recklinghausen?
Ich stell mir gerade vor, dass er da immer dann wie so, hey Mann, kennt ihr das? Was ist das mit Tomatensaft? Also er macht halt immer so kleine Videos für die Bank. Immer so irgendwie, immer im Flieger habe ich Bock auf Tomatensaft. Man weiß es nicht.
Ach, ich bin sympathisch.
Jo, bitte. Ne? Ja, also das wird jetzt sicherlich in den nächsten ein, zwei Tagen heftigst besprochen werden. Und bis dahin habe ich dann rausgefunden.
Lieber für eine Bank als für Geflügelrollen, Johannes B. Kerner.
Weil so Wiesenhof und so, ja. Naja, gut, okay.
Die unbequeme Meinung.
Lützerath. Aktivisten stürmen Gelände und werfen Steine auf Polizei. Das berichtet die Zeit. In Lützerath hat es Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und der Polizei gegeben. Nach einem Konzert und einer Protestaktion haben Aktivisten das Gelände gestürmt. Ja, das ist ja momentan so das Dorf der Stunde, Lützerath. Also RWE will das Dorf abbaggern, weil es da Braunkohle zu holen gibt. Das ist auch alles, sag mal, rein rechtlich ja offensichtlich geklärt. Und die Aktivisten und Aktivistinnen, die wollen aber jetzt halt einfach sich schützend vor das Dorf werfen, in dem seit 2006, also sukzessive, einfach auch schon keine Menschen mehr leben, weil die natürlich wussten, dass das abgebaggert wird. Und
das ist doch 1:1 die Storyline der letzten Folge Unsere kleine Farm, oder?
Du kannst da, nicht alles mit Unsere kleine Farm erklären.
Da wollten sie, glaube ich, so eine Eisenbahn, die Schienen da durch Walnut Grove bauen.
Ah ja.
Und Laura Ingalls Wilder und ihre Crew haben dann die ganze Stadt von alleine in die Luft gejagt.
Ach guck.
Das hätte ich mir von euch erwartet, Leute. Nicht Annemai Kantereit, wie sie da so...
Ja, so...
Paar Liedchen gegen Habeck trällern, come on.
Ja, dann soll Luisa Neubauer nach Neukölln und dann soll sie sich da die letzten Böller da zusammenkratzen. Soll sie da mal mit den lokalen Leuten da zusammenarbeiten und dann wird dann Lützerath in die Luft geböllert. So.
Wenn wir es nicht haben, wenn wir es nicht haben können,
sollt
kann
es auch nicht haben.
Nein, ich muss gestehen, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich diese Aktivisten sehe, wie engagiert sie sind und ich einfach merke, wie innerlich tot ich bin, dass ich mir denke, bringt nichts, bringt nichts.
Du bist aber wirklich,
ich hab dazu,
du bist auch wirklich außergewöhnlich tot.
Ja, und ich finde das wirklich schlimm. Also an mir selber muss ich das wirklich als Baustelle sehen. Und feiere jeden, der da mit Ralf Rute marschiert ist und diese Stadt gerettet hat.
Absolut, klasse. Also ich glaube, wer vor allen Dingen die Aktivisten und Aktivistinnen in Lützerath feiert, das ist jetzt zum Beispiel Brummi Ingo, der auf die A100 will in Berlin, wo die ja sonst dann immer kleben. Und der sagt, ja super, immer alle ab nach Lützerath, das ist toll, immer bleib bloß da, ne, super. So ein Dorf in Nordrhein-Westfalen. Ja, es ist ja nun so, dass es den vorzeitigen Kohleausstieg gibt, halt eben auch im Kohle-Country NRW, aber man hat ja so als Konzessionsentscheidung hat man gesagt, gut, dann wird aber wenigstens Lützerath abgebaggert, da habt ihr schön was, RWE, und
unsere Kinder werden es uns nie verzeihen.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Krise in Großbritannien. Innenministerin will junge Geflüchtete röntgen lassen. Ärzte sind empört. Die ernste Lage spitzt sich zu. Das berichtet der Stern. Die britische Innenministerin will mit Hilfe von Röntgenaufnahmen das Alter von Geflüchteten feststellen lassen. Ärzte reagieren empört. Das Gesundheitswesen in Großbritannien sei bereits am Anschlag. Es stimmt. Die Lage ist dramatisch. Also Priti Patel, die ehemalige Innenministerin von Großbritannien, die wäre ja schon eine harte Nummer. Die hat ja unter anderem Geflüchtete, wollte sie ja nach Ruanda fliegen lassen und so.
More like Ugly Patel, eh?
Und jetzt hast du Suella Braverman. Und die ist aber ganz in ihrer Tradition Cruella Braverman. Die will jetzt dann halt einfach, also
ich das gelesen hatte, nur ich dachte Röntgen, und dachte ich, oh wie nett, die wollen irgendwie da checken, ob die gesundheitlich alle fit sind oder irgendwie so, oh wir haben einen Tumor bei ihnen entdeckt oder so. Aber tatsächlich haben die davor, wie funktioniert das mit dem Altersschätzen dann eigentlich per Röntgenbild, dass man so Ringe am Knochen zählt?
Ja, das ist, du machst das jetzt so, du klingst ein bisschen wie der ehemalige Nationaltrainer von, ich glaube es war Togo, Otto Pfister, der deutsche Otto Pfister, als es darum ging, das Alter der Spieler festzustellen, sagte ja, Bein aufsägen und Jahresringe zählen.
Nicht dein Ernst?
Ja, das hat er mal gesagt. Und, also das meinte er scherzhaft, ne? Das muss man immer, also ein Disclaimer, geht natürlich gar nicht, das ist ja wohl klar. Trotzdem, having said that, also Suella Braverman hat vor, über das Röntgen Streitigkeiten über das Alter von Geflüchteten beizulegen, die auf kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Ein Expertengremium prüft demnach Optionen wie Röntgenstrahlen, Computertomographie und MRT-Bildgebung. Das ist natürlich zum einen, sagen wir mal, ethisch hochproblematisch, Geflüchtete zu nehmen und zu sagen, so pass mal auf, du wirst jetzt erstmal geröntgt, damit wir gucken, wie alt du bist. Aber es ist natürlich auch in einer Situation, in der das britische Gesundheitssystem komplett am Boden liegt. Ich habe das mal mir angesehen, laut Independent warten mehr als 184.000 Patienten in England 3 Monate oder länger auf wichtige Tests. Also die Vorstellung, du sitzt da und sagst, ich habe hier wichtige Tests, ich muss dringend geröntgt werden, ich muss ins MRT, und dann sagt man, nee, tut mir leid, wir haben ja noch 300 Geflüchtete, die eben gescannt werden.
Es
also rein praktisch.
Nicht, es ist gar nicht machbar.
Ja.
Und du hast wirklich das Gefühl, es ist reine Hetze und, ja, und wirklich Rassismus schürend.
Ja, und die berühmte Spaltung der Gesellschaft hast du an der Stelle natürlich auch. Also wenn du dir vorstellst, du hast Briten und Britinnen, die auf wichtige Screenings und Tests und was nicht alles warten, und sie können nicht rechtzeitig gescannt werden, weil Geflüchtete erst geröntgt werden müssen, da machst du ja nochmal zusätzlich ein Feld
auf. Und ich muss echt gestehen, ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht, dass Leute irgendwie vortäuschen, irgendwie ein anderes Alter zu haben. Und
ja, das ist ein Thema, das haben wir in Deutschland natürlich auch immer wieder mal.
Immer mal wieder mal, aber ich muss gestehen, dass als ich es gelesen habe, das pflanzt schon diesen Gedanken ein,
ja,
dass Leute herkommen und einen total bescheißen wollen. Und ja, das finde ich ist schon an dieser ganzen Aktion, ja,
ich
so
sehe verwerfen. Friedrich Merz gerade mit einem Röntgengerät durch Neukölln rennen. So, dann wollen wir doch mal sehen, wo der jetzt hier, komm mal her du, ich leg mal die Hand dahin. So, jetzt wirst du mal schön durchgehoben.
Absurd.
Ja, wirklich total, oder? Also es ist wirklich irre. Übrigens eins noch zu Rishi Sunak, der ja nun immer noch britischer Premier ist. Toll, der hat den Jahreswechsel geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Der wiederum kämpft gegen die Gewerkschaften an. Also die streiken ja die ganze Zeit im Gesundheitswesen. Seine Lösung, um die seit Jahrzehnten größte Streikbewegung in Großbritannien zu beenden: die Einschränkung des Streikrechts. Große Klasse. So geht's auch.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Bei Hochzeit mit Meghan Markle, Prinz Harry, auch William war nur zum Schein Trauzeuge. So, jetzt wird's endlich interessant. Wir müssen bei 20 Minuten warten, bis endlich ein vernünftiges Thema kommt. Und NTV zitiere ich gerne: noch bevor die Memoiren von Prinz Harry erschienen sind, sickern Tag für Tag neue Details an die Öffentlichkeit. Ein weiteres Geheimnis, das der abtrünnige Prinz laut einer britischen Zeitung darin preisgibt: bei seiner Hochzeit mit Meghan ist nicht sein Bruder William Trauzeuge gewesen. Ist ja unglaublich. Also für die Öffentlichkeit. Also William soll für die Öffentlichkeit Trauzeuge gewesen sein, aber in Wirklichkeit war es wer anders. Und das war ja, wie man dem Buch auch entnehmen kann, umgekehrt auch schon so. Also dass Harry Trauzeuge von William 2011 gewesen sein soll, um enge Freunde von William, also deren Privatleben, zu schützen. Das war, glaube ich, auch das letzte Mal, dass im Zusammenhang mit William und Harry das Privatleben von irgendwem geschützt worden ist.
Ja, es ist krass. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war jetzt nie Sympathisant mit der Monarchie in Großbritannien, ja, und hätte nie gedacht, dass ich jemals Team William sein würde.
Auch nie gedacht.
Oder Prinz Charles. Aber ich muss sagen, du hattest eine 6-stündige Doku,
ja,
um deine Version darzustellen, nur um dann ein paar Wochen später nochmal ein Buch rauszubringen,
ja,
was ja nur ein Rachefeldzug ist. zu sein scheint.
Ja.
Diese ganzen Informationen, die geleakt werden, ich glaube, in Spanien ist das Buch komplett schon vorab gedruckt worden.
Also ein paar Ausgaben waren zufällig im spanischen Buchhandel plötzlich. Das ist natürlich ein ganz unangenehmer Zwischenfall. Hoch
für den Verlag vor allem.
Ah, ist ja wirklich ganz blöd, weil dann gibt es ja schon Leute, die daraus Inhalte dann teilen, und dann wird die Aufmerksamkeit für das Buch dann noch größer.
Nur,
also was für ein peinlicher Zwischenfall.
Ich hoffe einfach, dass die 20 Millionen Dollar es wert waren, deine ganze Familie anzufeinden.
Ob sich Harry im Klaren darüber ist, was er da getan hat. Also ich meine, man muss dazu ja sagen, weil du hast gerade gesagt, erst kommt die Doku raus und dann kurze Zeit später das Buch. Ergo morgen am Dienstag. Ich freue mich jetzt schon auf die Nachbesprechung von Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. Liebe Grüße. Und das machst du ja nicht jetzt, sondern das Buch ist schon lange geschrieben, es ist schon lange gedruckt und dann gibt es einen Veröffentlichungstermin. Ich stelle mir die Frage, ob Harry wirklich noch happy damit ist, was
oder
da
ob
gerade geschieht.
In der Hochphase der Emotionen,
genau,
vielleicht geschrieben hat.
Ja.
Ja, und es scheint ihnen wirklich viel Unrecht widerfahren zu sein. Ja, das möchte ich gar nicht in Abrede,
ja,
stellen. Aber ich finde es schon krass, wie er da in diesen Interviews, was man jetzt so vorab sieht mit Anderson Cooper, 60 Minutes, wo er dann so wirklich Sachen sagt wie, ja, die miesesten Sachen gegen seinen Bruder und seinen Vater und alle.
Er hat ihn auf den Boden gestoßen, hat ihm die Kette abgerissen. Und er ist im Hundenapf gelandet.
Hundenapf, es ist zerbrochen an seinem Rücken. Aber am besten fand ich, dass er beschrieben hat, dass sein Vater, damals Prinz Charles, bei diesen körperlichen Angriff von William noch gesagt hat, Jungs, nicht in meinen letzten Jahren, macht sowas nicht. Es hat mich an meine iranische Mutter erinnert, wie sie, wenn mein Bruder und ich uns wirklich richtig geprügelt haben und es so einen Peak erreicht hatte, sie auch so wirklich so ganz entkräftet gesagt, ich habe keine Kraft mehr, bitte hört auf. Und das war ein Moment, wo wir aufgehört haben, weil wir gemerkt haben, wir haben unsere Mutter gebrochen.
Ja, wollen wir deine Mama an dieser Stelle ganz herzlich grüßen?
Mama, ich liebe dich.
Und festzuhalten bleibt, also wenn die britische Königsfamilie quasi das Rückgrat Englands ist, dann ist Harry der Bandscheibenvorfall. Also das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. Morgen kommt das Buch raus, freuen wir uns alle drauf.
Spare.
Papala Paparazzi.
Das gibt's doch gar nicht. Einreise verweigert. IBS-Kandidat Martin Semmelrogge nicht im Flieger zum Dschungelcamp. Das berichtet die TZ.
Oh nein!
Ja, also ist es wohl so, dass Martin Semmelrogge, es ist noch nicht geklärt, ob er wirklich ins Dschungelcamp einziehen kann. es wird gemutmaßt, dass er noch gar nicht auf australischem Boden sei. Ich weiß es auch nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich nicht sagen. Es soll wohl Probleme mit seinem Visum geben, was natürlich damit zusammenhängen kann, dass er mehrfach vorbestraft.
Ich wollte mich ficken. Ich wollte mich am Flug jetzt. Lass mich hier das Land einreisen, ihr Schweine. Ey. Ich wollte mich ficken. Ey. Das ist so kacke hier. Scheiß. Klasse.
Und der MVP, er muss rein.
Wir erinnern uns, also in jedem Jahr gibt es offensichtlich einen Spitzensportler, einen Höchstleister, der da im australischen Einreiseknast sitzt. Im letzten Jahr war es Novak Djokovic. Stimmt. In diesem Jahr ist es Martin Semmelrogge. Stimmt. Martin Semmelrogge ist unser Novak Djokovic. Semmelrogge will ja auch zu unseren Australian Open da im Camp.
Räumt Djokovic nicht gerade voll ab? Ich glaube, nächstes Jahr kann Semmelrogge Dschungelkönig werden. Ja,
genau. Ich stelle mir das auch gerade vor. Vielleicht hat es auch gar nicht damit zu tun, dass er mehrfach vorbestraft ist und deswegen Probleme mit dem Visum hat. Vielleicht liegt es, du weißt ja, die haben ja sehr strenge Einreisebestimmungen, auch was zum Beispiel Dinge angeht, die man nicht einführen darf. Also
der Affe
Fleisch,
von Justin Bieber?
Den Affen von Justin Bieber. Aber zum Beispiel halt eben, du darfst auch keine Körner und so einführen. Ich stelle mir gerade vor, die öffnen den Koffer von Martin Semmelrogge, einem Mann, von dem wir wissen, dass er auch sehr gerne Party macht. Und der ganze Koffer ist einfach voll mit Granola.
Ja, sorry, ey. Das ist meine Haferflocken, das ist mein Müsli. Ich lebe gerne gesund, ihr Ficker. Jetzt lass mich einreisen.
Ich hoffe, dass es Granola war.
Ja, Leute, ich neige wirklich auch nicht irgendwie zum religiösen Fanatismus. Aber bitte, lass uns jetzt als Nation eine Kerze anzünden, dass Martin Semmelrogge ins Dschungelcamp einziehen kann.
Sind das die Kegelbrüder?
Martin Semmelrogge ist unser Kegelbruder. Zumal ja auch der Spitzname Schlucke. Schlucke, das ist in Australien ja ein ganz normaler Imperativ, ne, im Camp. Naja.
Woanders ist es auch beschissen.
Mitreisende angepinkelt. Großbank Wells Fargo entlässt Manager nach Urinvorfall in Flugzeug. Das berichtet der Spiegel. Das ist jetzt nicht Martin Semmelrogge, das ist jetzt was anderes. Ein Banker von Wells Fargo konnte bei einem Flug von Air India nicht an sich halten. Nun wird er gefeuert. Die Fluglinie muss noch einen weiteren ähnlichen Vorfall aufklären, weil er bei einem Transatlantikflug auf eine ältere Mitreisende uriniert haben soll. Ist ein indischer Manager der US-Großbank Wells Fargo gefeuert worden. Das Bankunternehmen, jetzt kommt mein Lieblingssatz, setze höchste Maßstäbe beim Benehmen seiner Angestellten, erklärte Wells Fargo am Freitag. Die Vorwürfe gegen den Manager Shankar M. seien zutiefst verstörend. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, ja, aber ich finde, selbst Bankunternehmen, die nicht die höchsten Maßstäbe an ihre Mitarbeiter anlegen, sollten jemanden entlassen, der Mitreisende anpinkelt.
Aber meine Frage ist, du sitzt in diesem, ich stelle mir vor, sie haben in der Business Class gesessen.
Er war angetrunken, mein Gott.
Ja, aber
kann das passieren?
Aber meinst du, Scheiße. Er hat dann so wirklich die Hose runtergezogen und den Nachbarn angepinkelt oder dass er sich einfach eingenässt hat
und sie dann so ein bisschen
und sie
mit
dann so mit angestrullt
hat?
Strullt hat, ja.
Ja, ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht das hat er auch eine kurze Hose getragen. Ne? Kurze Hose getragen, dann ging so ein leichter Stritzer dann.
Hat Gérard Depardieu nicht sowas auch mal gemacht?
Gérard Depardieu hat alles gemacht. Aber Gérard Depardieu ist Russe, denen ist alles zuzutrauen. Stimmt, vergiss das bitte
mit
nicht.
Steven Seagal.
Mit Steven Seagal ist er Russe.
Was eine Kombo.
Denen ist alles zuzutrauen, man weiß es nicht genau. Vielleicht hat er wenigstens Maske getragen, ne? Das ist so eine herrliche Vorstellung. Ja, Wahnsinn. Und das scheint aber bei Air India häufiger zu passieren, weil sie ja schon mehrere Fälle dieser Couleur hatten.
Genau, der zweite Fall. Ja. Ich liebe diese Welt.
Also er war angetrunken. Ich weiß nicht, was sie da ausschenken bei Air India. Vielleicht ist irgendwie, wo du bei uns so ein Begrüßungschampagner kriegst oder so. Da haben sie bei Air India einfach vielleicht so einen 1,5 Liter Bottich Long Island Eistee. Und wenn du gerade mal zwei davon getrunken hast, dann bist du ja häufig schon so ein bisschen angeschickert.
Ich wurde auch mal angepinkelt.
Wie interessant.
Im Berghain.
Ach, im Berghain, wirklich?
Bis heute wird mir echt schlecht, wenn ich daran denke. Ich bin nach Hause gerannt und habe tagelang unter der Dusche verbrannt. Ich hasse Berlin an dieser Stelle. Ich hasse diese Stadt.
Da sollst du mal einen Böller reinwerfen in den Berghain. Da ist Ruhe da in dem Puff.
Die haben das verdient mit den Böllern.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Prinz Plappermaul. Im 15. Jahrhundert säßen sie angekettet im Tower of London. Wer das Wort gegen den König hob, wurde enthauptet. Einem Prinzen wie ihn wurde vielleicht die Gnade erteilt, sich einen Hund in der Zelle zu halten oder einen Käfigvogel. Die beiden Ehefrauen von König Heinrich XIII. Hatten die Gnade, bevor sie enthauptet wurden. Was für ein Glück, Prinz Harry, dass sie im 21. Jahrhundert leben. Sie können ablästern über ihre Familie und verdienen viel Geld dabei. Ihr Vater kann sie nicht mehr in den Tower sperren. Sie haben gekokst. All das erzählen sie. Mit einer älteren Frau hatten sie Sex. Sie nahm mich, als wäre ich ein junger Hengst. 25 Taliban-Kämpfer haben sie getötet. Sie waren für mich Schachfiguren, sagen sie. Bei einer Arktis-Expedition zog er sich Erfrierungen am Penis zu. Um die Todesfahrt seiner Mutter nachzuempfinden, fuhr er bei Tempo 110, wie bei der Todesfahrt durch den Tunnel. Ich wünsche mir beim Lesen seines Buches, dass er aufhört zu sprechen und dass er einmal anhalten kann, um Luft zu holen. Dieses Buch ist das Buch eines Ertrinkenden. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Ja. Und mit der Rechtheit?
Ich finde, das ist ehrlicherweise, das ist so ein bisschen jetzt so, wie heißt diese App, wo man Blinkist, glaube ich, ne? Blinkist oder so, wo man Bücher innerhalb von 10 Minuten zusammengefasst hat. Also Blinkist mit Franz Josef Wagner. Das war heute das Prinz Harry Buch. Morgen kommt dann.
Wer kauft sich das Buch eigentlich noch? Wir haben alle Leaks schon.
Absolut.
Die brisanten Sachen sind raus.
Total. Ja. Ich habe schon gesagt, wo Harry und William jetzt als Brüder so zerstritten sind, dann wird es ja nichts mehr mit der Oasis-Reunion, oder?
Aber vielleicht ist da so ein Kapitel, wo er sich komplett auch entschuldigt und ganz liebe Sachen schreibt und niemand spricht darüber.
Ach so. Oh Gott, oh Gott. Morgen sind, soweit ich weiß, Jasmin, Mbarek und Markus Feldenkirchen dran.
Juhu!
Da freue ich mich jetzt schon drauf. Zumal Söder ja auch ein paar wunderbare Bilder gemacht hat. Aber bei der Papstbeerdigung und so. Also, und hat Söder nicht auch so Leslie Mandoki, so herzlichst umarmt?
Herzliche Bilder, ja.
Ja, da habe ich erst gedacht, der sei von der Corona-Variante befallen. Aber dann war es doch nur. Naja, wie auch immer. Liebe Grüße aus Australien.
Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
Warum erfahre ich sowas immer im Rahmen des Podcasts? Schande.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.